Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute sind Suna Barisch und Fatma Celik zu Gast. Sie sind Integrationsmanagerinnen bei der Stadt Hameln. Beide sind Töchter türkischer Einwandererfamilien in der zweiten und dritten Generation. Die eine 48, die andere 25 Jahre alt. Sie erzählen, wie sie aufgewachsen sind, die eine im studentischen Göttingen, die andere in einem kleinen Dorf bei Hameln. Und wie ihre jeweiligen Biografien sie schließlich in den Beruf der Integrationsmanagerin geführt haben. Dort machen sie es sich zur Aufgabe, den Menschen, die neu in Hameln sind, seien es Geflüchtete oder andere Zuwanderer, den Weg ins neue Leben im neuen Land zu erleichtern. Auch was den Zugang zum Arbeitsmarkt angeht. Das Gespräch habe diesmal nicht ich geführt, sondern meine Kollegin Pina Duantekin. Die junge Nachwuchsjournalistin hat sich mit Suna Barisch und Fatma Celik getroffen.
Ich würde gerne anfangen mit einem Frage-Antwort-Spiel. Ich würde gerne von euch wissen, was ist eigentlich euer Lieblingsgericht?
Also ich liebe gerne Gemüselasagne. Es ist so eine Mischung aus türkisch-italienisch. Ich liebe beide Küchen und deswegen mag ich das besonders gerne.
Und inwiefern ist das eine Mischung aus türkisch und italienisch?
Naja gut, die Pasta ist, ja, italienisch oder vermeintlich italienisch. Pasta gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Aber ich verbinde eben mit Lasagne ganz viel so italienischen Flair und Dolce Vita. Und die Gemüsesorten nehme ich dann eben so klassisch türkische Gemüsesorten, die ich auch im Supermarkt oder auf dem Markt finde. Auberginen, Zucchini, türkische Spitzpaprika. Und das ist so für mich auch so ein Sinnbild von, dass ich die Kulturen mische, dass ich eben beides toll finde, türkisch und italienisch, und deswegen ist das mein Lieblingsgericht.
Wie ist das bei dir, Fatma?
Ja, also ich mag eigentlich alles. Ich bin da gar nicht so wählerisch, was Essen angeht. Ich habe immer aktuell irgendetwas, was ich immer mal ganz gern habe. Dann esse ich das auch, bis ich es nicht mehr kann. Und zurzeit ist es irgendwie Trüffelmante. Ist eine neue Spezialität, die ich in Hannover getestet habe. Mante liebe ich sowieso, ist ein türkisches Gericht. Aber das irgendwie kombiniert mit Trüffel und da ist dann so eine leckere Sahnesoße zu, finde ich richtig toll. Also ist eine schöne Geschmacksexplosion.
Und es klingt auch schon wieder wie so eine Fusion irgendwie, ne? Wie so eine Fusion aus türkischer und eventuell auch sowas wie italienischer Küche mit dem Trüffel. Kannst du nochmal erklären, was Mante sind?
Mante sind Teigbällchen gefüllt mit Hackfleisch und dann noch eine Joghurtsoße und eine Tomatensoße in der Regel. Das ist so die klassische Weise.
Das klingt sehr spannend. Muss ich mal ausprobieren. Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit eurem Lebenslauf. Suna, du bist in Göttingen geboren und aufgewachsen. Wie war es, dort aufzuwachsen? Wie hat dich das Umfeld dort geprägt?
Also im Grunde ist es relativ überschaubar gewesen, sag ich mal. Göttingen ist ja eine sehr, sehr schöne Stadt, geprägt von den vielen Studentinnen und Studenten. Und das war auch immer so ein Teil meiner Erziehung. Ich bin türkisch erzogen worden. Meine Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, Anfang der 70er Jahre. Und ich bin mit meinen Geschwistern in Göttingen geboren. Oder mit einem Teil meiner Geschwister. Und es war für mich irgendwie immer so eine Welt aus verschiedenen Perspektiven, weil natürlich meine Eltern zum Teil das Türkische ganz klassisch mitgebracht haben. Wir haben zu Hause Türkisch gesprochen. Aber meine Eltern haben auch eben sehr früh erkannt, dass es bestimmte, ja, Werte oder auch bestimmte Entwicklungen in Deutschland, in Europa gibt, die vielleicht für uns auch interessant sein könnten. Das war insbesondere die Ausbildung oder eine gute Arbeit zu finden oder eben auch zu studieren. Und für mich war das Leben total schön, es war leicht, es war entspannt. Ich habe ältere Geschwister, 5 insgesamt. Und ich hatte immer Leute, die vorweggegangen sind. Und das war für mich was sehr Besonderes, weil ich es entsprechend einfacher hatte. Also in Bezug auf alle Lebenslagen, ob das jetzt die Schulwahl gewesen ist oder die Wahl des Praktikums oder mein Hobby oder bestimmte, ja, Entscheidungen, die ich so für mich in meinem Leben getroffen habe, die waren immer geprägt eben von anderen, die entweder vorausgegangen sind und mir das gezeigt haben oder für mich eine Orientierung gegeben haben oder eben auch von dieser klassischen Studentenschaft. Ich habe unheimlich viele verschiedene Leute kennengelernt in meinem jugendlichen Alter und dann war für mich irgendwie klar, okay, du hast eine große Uni direkt in deiner Heimatstadt, bleibst hier, machst das, was dir gefällt, worauf du Lust hast. Und diese Studenten, die aus den verschiedensten Städten, aber auch Ländern kamen, die haben mich auch sehr geprägt.
Wie ist dann bei dir so die berufliche Entwicklung gekommen?
Für mich war schon von Anfang an klar, ich will studieren. Ich bin auch die Einzige in der Familie, die das Abitur gemacht hat. Das ist etwas ungewöhnlich. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe 5 ältere Geschwister. Und ich habe eigentlich so im Vergleich mit anderen immer gedacht, so okay, meine Geschwister werden jetzt irgendwie voll vorauslegen und ich habe dann irgendwie... ich habe dann die einfache Wahl, aber das war gar nicht so. Also meine Geschwister, die haben alle eine Ausbildung gemacht und von denen ist keiner irgendwie auf die Idee gekommen, zu studieren und einen akademischen Grad irgendwie zu verfolgen. Und ich war tatsächlich die Erste, relativ ungewöhnlich, die Jüngste und die Erste, aber habe dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das. Und das war auch ein bisschen schwierig bei uns in der Familie, weil ich sozusagen als Erste mit diesem Gedanken kam. Wir sind eine klassische Arbeiterfamilie. Bei uns gibt es wenige Akademiker in der Familie. Und dann war das schon irgendwie so ein Schock für meine Familie, auch für meine älteren Geschwister. Das war sehr mit vielen Unsicherheiten verbunden. Und für mich war das total schrecklich, weil ich gedacht habe, boah, ey Leute, ihr könnt doch voll stolz sein, dass ich studieren möchte und so ein Weg einschlage, aber für mich war das irgendwie klar. Ich wollte schon immer was Gesellschaftspolitisches machen, verbunden mit was Sozialem. Ich habe mich sehr früh schon in der sozialen Welt engagiert. Ich habe mich für benachteiligte Menschen eingesetzt und dann war irgendwie klar, okay, du musst irgendwas ja politisch, pädagogisch, Soziales machen. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, dass ich Sozialwissenschaften studiere. Das konnte man in Göttingen studieren und dann bin ich da hängen geblieben.
Fatma, wie war das bei dir? Du bist anders als Suna in Hameln aufgewachsen, wo du ja jetzt auch immer noch lebst und arbeitest. Wie war es, dort aufzuwachsen? Welche Menschen haben dich da geprägt?
Genau, ich bin in Hameln geboren und aufgewachsen, lebe immer noch dort. Dafür bin ich aber in einem kleineren Dorf aufgewachsen, das sich Affade nennt. Und da habe ich, bis ich 10 Jahre alt war, gelebt ungefähr. Und für mich war, also die Distanz zwischen Affade und Hameln Zentrum ist nicht so groß, das sind 10 Minuten. Aber als ich klein war, war für mich Hameln wie eine ganz große Stadt, weil wir uns eben immer in Affade aufgehalten haben. Und das war so eine kleine Welt für uns. Ich habe da auch ganz viele Freunde noch, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben in der Leipziger Straße gewohnt und das sind Wohnblöcke, wo eben auch ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund gelebt haben. Und als wir klein waren, konnte ich das nicht so ganz verstehen. Also für mich waren das eben Freunde und nicht irgendwie die polnische Freundin oder die kurdische oder die türkische Freundin, sondern dann war es für mich die Jansu, der Taifun und wer auch immer. Und das prägt mich bis heute noch. Also ich sehe in dem Menschen nicht den Migrationshintergrund oder die anderen Aspekte, sondern ich sehe den Menschen so, wie er oder sie ist. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich bin auch sehr froh, dass ich in Affade groß geworden bin. Als ich dann 10 war, sind wir dann in ein Neubaugebiet umgezogen. Das war dann eine ganz neue Welt für mich. Da waren es dann eben, wenn ich es als erwachsene Person bewerten kann, eher so die deutsche Nachbarschaft, mit der ich dann konfrontiert wurde. Und als Kind war es dann nochmal so die Erfahrung, das erste Mal zu erleben, wie es ist, als Kind mit Migrationshintergrund, dann deutsche Freunde zu haben, wo ich dann beiläufig mal mitbekommen habe, ja, das ist, also bei uns ist das anders. Wenn du dann zu uns kommst, dann musst du zur Essenszeit eben wieder nach Hause gehen. Und das war so ein kultureller Schock, wenn ich das so ausdrücken darf. Und es war aber trotzdem für mich eine wertvolle Erfahrung zu sagen, ich konnte irgendwie beide Welten miterleben. Und die Kontraste habe ich erkennen können. Und das ist auch das, was mich heute noch prägt. Und auch irgendwie beschäftigt.
Ihr arbeitet beide im Integrationsbüro der Stadt Hameln und habt die Funktion der Integrationsmanagerin.
Genau. Also im Grunde kann man es sogar schon so sagen, wir sind das Integrationsbüro. Ich sage das immer so ein bisschen flapsig und auch ein bisschen mit Spaß, weil nämlich das Integrationsbüro bzw. das Integrationsmanagement gab es vorher nicht. Also die Stadt Hameln hat 2016 nach der nach dem Sommer der Migration, wie das mal in der Presse so hieß, entschieden, dass sie eben das Integrationsmanagement einführen, formell, damit es eben mit einem festen Ansprechpartner oder mit einer Ansprechpartnerin besetzt ist. Vorher hat natürlich die Stadt Hameln im Rahmen ihrer Familien- und Soziales im Rahmen dieser Abteilung schon immer auch Angebote für zugewanderte Menschen angeboten, aber es war nicht so in einer festen Struktur oder mit einer Abteilung oder einem Sachgebiet betitelt. Naja, dann kam es eben so, dass 2017 diese Stelle ausgeschrieben wurde. Ich habe mich dann darauf beworben und habe dann als Erste angefangen, dieses Thema zu besetzen und mit bestimmten konzeptionellen Inhalten zu füllen. Und peu à peu hat sich das so entwickelt und genau, jetzt sind wir eine Einheit.
Was genau macht denn aber eigentlich eine Integrationsmanagerin? Was sind eure Aufgaben?
Zum größten Teil geht es darum, bestimmte gesellschaftliche Strukturen im Hinblick auf Zugewanderte in die Stadtgesellschaft zu übertragen. Also es geht zum Beispiel dabei, konkrete Angebote und Maßnahmen zu entwickeln, um das Leben der Zugewanderten in der Stadt zu erleichtern. Es geht aber auch noch einen Schritt weiter, nicht nur bei der Zielgruppe der Menschen, die zugewandert sind, Angebote, Hilfs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch bei der Mehrheitsgesellschaft. Es geht zum Beispiel darum, bestimmte Strukturen zu verändern, damit eben zugewanderte Menschen es einfacher haben. Wenn ich mal ein konkretes Beispiel nennen kann, geht es darum, dass eben Familien, die in Deutschland nach Deutschland zuziehen, die haben Kinder in der Regel, die wollen für ihre Kinder eine gute Bildung oder einen Kindergartenplatz. Und wir versuchen dann eben diese Familien darin zu unterstützen, einen geeigneten Kindergartenplatz zu finden. Und das ist für uns, die in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert sind, gar nicht so schwer. Wir gehen dann hin in diese Abteilung, melden unser Kind an oder in die Einrichtung und dann war es das für uns. Zugewanderte Familien haben erheblichere Probleme, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, ihre Kinder dort anzumelden. Und da leisten wir eben Unterstützung und versuchen auf der anderen Seite zum Beispiel die Abteilung Kindertagesstätten so gut zu professionalisieren, damit sie auch eine Ansprache für diese Gruppen von Familien haben. Zum Beispiel kann man Material in anderen Sprachen herstellen. Man kann Elternabende für zugewanderte Eltern anbieten. Die informieren, sensibilisieren, wie ist das Prozedere, wie läuft das hier in Deutschland, wie meldet man sein Kind in einer Kita an. Da unterstützen wir ganz konkret.
Mit welchen Zielen seid ihr diesen Job angetreten?
Also ich ganz persönlich habe mich für die Stelle der Integrationsmanagerin entschieden, um tatsächlich in der persönlichen Entwicklung einzelner Menschen, also einzelner Zugewanderter, einen positiven Beitrag zu bringen. Ich habe selber in meiner Entwicklung gemerkt, dass sozusagen jemand, der dir Orientierung und Halt gibt, eine sehr, sehr große Hilfestellung sein kann. Jemand, der sich auskennt in der Materie oder in dem Kontext, das ist Gold wert für jemanden. Und das war so meine Motivation, mein Antrieb zu sagen, okay, ich mache das Integrationsmanagement, weil da kann ich eben genau diesen Menschen, die Hilfe brauchen und benötigen, helfen. Ich kann ihnen zeigen, wie es geht. Die Entscheidung können sie letztlich selber treffen. Das ist auch immer wieder sozusagen das, worauf ich mich fokussiere. Aber ich habe eine Vielzahl, einen Blumenstrauß an Angeboten und Möglichkeiten. Und die Menschen, die diese Hilfe brauchen, die können sich dann das da rausnehmen, was sie benötigen und was sie brauchen.
Wie war das bei dir, Fatma?
Also ich habe ein Praktikum im Integrationsbüro gemacht. Da war Suna noch mit einer weiteren Kollegin ansässig in einem Gebäude in Hameln. Und das war noch total klein, das Integrationsmanagement. Und im Rahmen meines Praktikums habe ich ganz schnell merken dürfen, dass die Integrationsarbeit viel mehr als das ist, was der Titel hergibt. Denn an sich heißt ja Integration, Menschen dazu zu befähigen oder zu unterstützen, an der Gesellschaft teilzuhaben. Aber ich habe ganz schnell im Rahmen meines Praktikums merken dürfen, dass die Integrationsarbeit viel mehr als das ist. Und zwar geht es darum, auch Menschen in ihren Potenzialen und in ihren Stärken und Kompetenzen zu stärken und zu unterstützen und sie auch hervorzuheben. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Prinzip von Menschlichkeit und sozialer Gerechtigkeit schon immer gelebt habe und das im Kontext der Arbeit auch nochmal ausleben zu dürfen, das ist eine ganz große Bereicherung für mich. Denn im Rahmen der Integrationsarbeit ist es auch ein ganz wichtiger Ansatz zu sagen, dass wir die Migration an sich oder den Migrationshintergrund per se nicht als Problem ansehen oder als Herausforderung, sondern dass es eben migrationsspezifische Herausforderungen gibt. Das ist die Realität und dass man daran ansetzt und daran arbeitet und guckt, wie kann man Menschen unterstützen.
Ich habe gelesen, dass im Integrationsbericht von 2018 steht, dass die Stadt Hameln bereits seit vielen Jahrzehnten aktiv an der Gestaltung von solchen integrativen Projekten arbeitet. Warum war Hameln anderen Städten dabei schon so weit voraus?
Ja, das kann ich ganz leicht beurteilen. In Hameln gibt es seit 30 und seit 40 Jahren das Kinderspielhaus und den Regenbogen. Und das sind beides große Einrichtungen. Der Regenbogen ist ein Jugendzentrum für Jugendliche. Und das Kinderspielhaus ist sozusagen ein Ort für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Und diese beiden großen Einrichtungen waren schon immer Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche aus anderen Kulturen, mit anderen Hintergründen oder auch einfach die Bock hatten in ihrer Freizeit eben nicht dieses, ich sag mal, strukturierte Schule zu Hause, sondern die hatten einfach Bock, irgendwas zu machen in ihrem Leben, andere Leute kennenzulernen. Und diese beiden Einrichtungen gibt es eben seit 30 und 40 Jahren in der Stadt Hameln. Und insofern glaube ich, ich kenne mich nicht so gut aus in anderen Bundesländern, aber ich weiß, dass es eben in Niedersachsen schon eine besondere Anlaufstelle sind, diese beiden Einrichtungen. Und da wird eben nicht unterschieden oder da wird nicht geguckt, wo du herkommst, sondern da wird einfach geschaut, was bringst du mit, worauf hast du Bock? Und da werden dann eben mit den Kindern und Jugendlichen an ihren Ressourcen gearbeitet. Und das schon seit so vielen Jahren. Also man kann sich das gar nicht mehr wegdenken. Ich bin ja sozusagen nach Hameln zugezogen und habe dann irgendwie festgestellt, dass die meisten Leute, also aus der türkischsprachigen Community, zu denen ich in erster Linie Kontakt hatte, die haben immer alle gesagt, das ist Mavi-Yer, das ist der blaue Ort. Und ich fand das immer irgendwie witzig und habe das nie verstanden. Warum sagen die denn blauer Ort zum Regenbogen? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass komplett die Ausstattung blau ist. Also sowohl das Gebäude als auch die Innenausstattung, das Ganze drumherum ist irgendwie umgeben von der Farbe blau. Und für die migrantischen Familien war das immer der blaue Ort und das ist ja heute noch. Und die Familien verbinden damit einen sicheren Ort für ihre Kinder und Jugendliche. Und da wird wirklich niedrigschwellig so viel für die Entwicklung dieser Menschen, dieser Kinder und Jugendlichen getan. Ich bin davon total überzeugt.
Ich fand das gerade schön mit dem Mavi-Yer, weil die Farbe blau ja eigentlich auch eine total große Symbolik in Ländern wie der Türkei hat.
Ja, also dadurch, dass die Türkei umgeben ist von Wasser, glaube ich, ist das schon eine besondere Bedeutung.
Wird das heute noch so genannt?
Ja, also zumindest bei türkischsprachigen Familien, ja.
Ich wollte gerade noch mal fragen, welche Geschichte hat Hameln eigentlich im Kontext von Einwanderung?
Hameln ist eine relativ kleine Kreisstadt. Allerdings ist es so, dass es in Hameln eine Textilindustrie gibt und es gab auch eine sogenannte Elektroindustrie. Es gab früher AEG, das war ein großer technischer Hersteller. Und es gibt zum Beispiel Mewa oder Vorwerk, Teppichwollwaren, Teppichfirma. Es gab aber eben auch viele Familien, die in Hannover bei Volkswagen gearbeitet haben und in Hameln gelebt haben. Also es wurden in den 60er und auch 70er Jahren Gastarbeiter sehr stark angeworben nach Hameln. Und insofern hat Hameln schon immer Berührungspunkte gehabt. Und auch vorher, also wir haben in der Stadt eine sogenannte Hugenottenkirche, also eigentlich heißt es evangelisch reformierte Kirche in der Hugenottenstraße. Und früher sind eben die sogenannten Hugenotten nach Hameln gekommen und wurden von der Hamelner Gesellschaft gut aufgenommen. Also wir haben schon eine sehr, sehr große Migrationsgeschichte oder eine große Geschichte mit Erfahrungen eben mit Migranten und Zugewanderten. Aber uns geht es eben um die Sache und da sind wir leidenschaftlich, da sind wir kreativ, da sind wir engagiert und das macht uns bei der Stadt Hameln aus.
Claudio Griese, der Oberbürgermeister der Stadt Hameln, sagt, Integration ist kein einseitiger Prozess, keine Einbahnstraße. Was bedeutet das?
Es ist eine Haltung. Also ich finde, es ist eine Haltung zu sagen, okay, die Menschen, die zu uns kommen, die haben ja eine bestimmte Motivation, die zu sehen, die zu unterstützen. Das bedeutet das auf der einen Seite. auf der anderen Seite eben aber auch von der Mehrheitsgesellschaft zu fordern, dass sie eben akzeptiert werden, die zu uns kommen. Also das ist so dieses Beidseitige. Natürlich ist damit auch so ein bisschen gemeint, dass eben die Menschen, die zu uns kommen, sich auch einbringen. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen hierher kommen und einfach auf dem Sofa sitzen und nichts tun, sondern es geht eben darum zu sagen, ihr bringt was mit. Entweder bringt ihr eine Sprache mit, ihr habt ein Talent, ihr habt eine besondere Fähigkeit. Und ich denke, es ist so gemeint, dass eben die Menschen auch gesehen werden und gefördert werden, damit sie eben ihre Potenziale auch einbringen können, damit sie für die Gesellschaft einen Beitrag leisten.
Ab wann ist man eigentlich integriert? Also wer entscheidet das? Entscheidet man das selber oder entscheiden das andere für einen?
Vor einer Woche circa hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen, ich fand den Austausch total interessant, weil er mir die Frage gestellt hat, als wir uns so ein bisschen Überlegungen gemacht hatten zum Thema Diversity, weil wir so ein kleines Input vorbereiten, hatte er mich gefragt, ja, was hältst du denn davon? Müssen Menschen oder sind Menschen erst dann integriert, wenn sie fließend Deutsch sprechen können? Also kann man das anhand von gewissen Faktoren messen, ob ein Mensch endlich die Reife erlangt hat und integriert ist? Oder was heißt eigentlich Integration wirklich? Und das ist auch so eine Thematik, mit der ich mich so ein bisschen beschäftige, weil ich vertrete die Ansicht, dass Integration nicht heißt, dass man seine Identität aufgeben muss. Das heißt, wenn ich aus der Türkei nach Deutschland komme, heißt es nicht, dass ich erst dann integriert bin, wenn ich mich als vollständig Deutsche sehe und nur Deutsch spreche und vielleicht sogar meine Sprache ablege, sondern ich bin auch dann integriert, wenn ich die deutsche Sprache vielleicht nicht fließend sprechen kann, aber mich in Deutschland verständigen kann, ob mit Händen und Füßen, ob in Englisch, wie auch immer. Und das ist so das, was ich ganz wichtig finde, weil ich auch so die Erfahrung im Austausch mit anderen Menschen mit Migrationshintergrund habe, dass sie immer so die Sorge haben, muss ich jetzt unbedingt die deutsche Kultur ausleben? Das heißt, muss ich nur deutsches Essen kochen oder muss ich fließend Deutsch sprechen, um als Deutsche anerkannt zu werden? Nein, du kannst auch als integrierte Person gelten, wenn du eben die deutschen Werte vertrittst, wenn du nach dem Grundgesetz lebst, wenn du die Menschenwürde anderer Leute nicht
Mit Füßen tritt.
Das ist so das, was wir eigentlich auch in unserer Arbeit vertreten. Also dieser Satz Integration heißt nicht, dass du deine Identität aufgeben musst. Das ist immer das, was in meinem Kopf immer blinkt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was Menschen hilft, ihnen zu vermitteln, zu sagen, du bist auch Deutsche, wenn du in Deutschland lebst und nach 5 Jahren vielleicht nicht so perfekt Deutsch sprechen kannst, wie ich es tue. Weil dein Background ist ganz anders als wie meiner. Ich bin in Deutschland groß geworden, ich bin in Deutschland sozialisiert. Für mich ist es total einfach, Deutsch zu sprechen. Für mich ist es total einfach, deutsche Werte zu vertreten. Für mich ist es total einfach, deutsches Essen zu kochen beispielsweise. Aber für jemanden oder für eine Person, die oder der frisch aus dem Ausland gekommen ist, ist es normal, wenn du nicht fließend Deutsch sprichst. Du hast vielleicht ganz andere Zugangsvoraussetzungen, um an einem Deutschsprachkurs irgendwie teilnehmen zu können. Oder du hast vielleicht Kinder, die du erziehen musst. Oder du hast Traumata, die du verarbeiten musst. Das sind ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen denke ich, dass man Integration weder zeitlich noch anhand von irgendwelchen Faktoren oder Eigenschaften messen kann. Integration heißt einfach, hier zu leben und teilzuhaben.
Gibt es eigentlich auch Menschen, die sich nicht integrieren wollen? Und wenn ja, warum nicht?
Also wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen, die zugewandert sind, sich in Anführungsstrichen nicht integrieren wollen, nicht teilhaben wollen am gesellschaftlichen Leben. Ja, dann gibt es die natürlich. Es gibt Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen am System, an der Gesellschaft nicht teilnehmen können und deswegen frustriert sind und nicht mehr teilnehmen wollen. Aber es gibt auch eine ganz, ganz geringe Anzahl an Menschen, die nicht mitmachen wollen. Also die sich aus verschiedenen Gründen einfach der Gesellschaft gegenüber verschließen. Das kann man zum Teil verstehen. Zum Teil gibt es aber auch Momente, wo wir das nicht verstehen können und dann auch wirklich ratlos sind. Das haben wir auch, aber das sind wirklich nur Einzelfälle, denen gegenüber wir dann stehen.
Wie versucht ihr, diese Menschen dann zu erreichen?
Also, ich kann das gar nicht so richtig beurteilen. Es gibt tatsächlich eine kleine Anzahl von Menschen, die wir nicht erreichen. Mhm. Und das hört sich vielleicht ein bisschen ungerecht an, aber das weil wir das nicht können, wir haben das festgestellt, deswegen erreichen wir die nicht. Also wir erreichen sie einfach nicht. Da gibt es kein Patentrezept, wie wir Menschen erreichen, die wir nicht erreichen. Das ist ja ein Paradoxum. Wieso sollten wir gerade Menschen erreichen, die schwer erreichbar sind? Ja. Da diskutiert die Welt drüber und wir haben uns einfach sozusagen, wir haben festgestellt, es gibt die Gruppe, die wir erreichen, und mit denen arbeiten wir auch. Wir wollen Menschen stärken, wir wollen Menschen empowern, die das auch wollen, die auch Lust dazu haben, die motiviert sind und die uns finden oder die wir finden. Aber die wir nicht erreichen können, das ist leider so, und das muss auch eine Gesellschaft aushalten, dass es immer Menschen gibt, die am Rande dieser Gesellschaft leben.
Ich habe gelesen, dass im Integrationsbericht 5 Handlungsfelder präsentiert wurden. Zu diesen Handlungsfeldern gehören Felder wie Bildung, Arbeit, Freizeit, Kultur, Gesundheit und Soziales und das Feld Wohnen, ne? Das gehört auch dazu.
Ja.
Um das mal ein bisschen zu vertiefen, ich würde gerne mit euch über den Punkt Arbeitsmarkt sprechen. Was tut das Integrationsmanagement der Stadt Hameln, um Geflüchteten und Zugewanderten den Zugang zum Arbeitsmarkt zum Beispiel zu erleichtern? Was macht ihr da?
Ja, das kann ich vielleicht in einigen Worten gut beschreiben. Und zwar ist es so, wir sind ja nicht so eine Einrichtung wie das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. Wir sind ja quasi ein Netzwerkpartner, ein Unterstützer. Wir sind ein Vermittler und wir sind ein Brückenbauer zum Thema Arbeitsmarkt. Wir sehen uns in erster Linie darin, die Strukturen zu verbessern oder schlechte Strukturen zu benennen, damit dann die entsprechend gesetzlich verpflichteten Akteure reagieren können. Wir haben verschiedene Angebote darüber hinaus, weil wir eben den Zugang zu den zugewanderten Menschen haben. Haben wir mit dem Jobcenter, mit der Agentur für Arbeit, aber auch mit anderen Arbeitsmarktakteuren in Hameln einen sehr regen Austausch über das, was können wir konkret hier vor Ort lokal anbieten, damit Menschen eben schneller in Arbeit kommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Wir haben zum Beispiel klassisch die Beratung, die Vermittlung und wir haben sogenannte Speed-Datings. Das heißt, wir haben in Hameln verschiedene Unternehmen, die offensichtlich auch Probleme haben, ihre Fachleute zu finden. Und da bieten wir in einem sehr familiären Umfeld ein sogenanntes Speed-Dating an. Das ist ein Format, was ziemlich erfolgreich bei uns läuft. Wir haben das zum Beispiel fast jeden Monat, dass wir ein bestimmtes Unternehmen, das sind meistens kleinere Unternehmen, die in Hameln ansässig sind, die laden wir dann ein. Wir laden entsprechend Interessierte ein und bringen diese Menschen zusammen. Das heißt, der Unternehmer kommt, stellt sein Unternehmen vor, stellt vor, welche möglichen Arbeitsplätze er hat. Und dann geht es darum, eben in so einem Gespräch zu sondieren, zu schauen, okay, ich bringe das und das mit. Und wie sind meine Qualifikationen, wie wertvoll sind die für den Arbeitgeber? Und das machen wir eben in einem sehr vertrauten familiären Rahmen, damit die Menschen eben nicht diese Hemmschwelle haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich offen Fragen zu stellen. Dieses Format fördern wir, damit genau das möglich ist und damit das Matching eventuell auch passiert. Oder wir haben andere Formate. Wir unterstützen zum Beispiel den Azubi-Bus. Das ist ein Format, was unsere heimische Presse organisiert in Hameln. Und da ist es eben so, es gibt einen Bus, der verschiedene Haltestellen hat. Und diese Haltestellen sind eben die Unternehmen bei uns in Hameln. Und da sind in erster Linie junge Menschen, junge Zugewanderte, aber auch deutsch sozialisierte Jugendliche angesprochen. Und da versuchen wir eben, Jugendliche direkt persönlich über unsere Beziehungsarbeit anzusprechen und sie mitzunehmen, damit sie eben mit diesem Bus mitfahren, sich die Unternehmen angucken und möglicherweise gleich einen Ausbildungsplatz oder einen Ansprechpartner finden.
Sind die Unternehmen inzwischen offener geworden für Menschen, die zugewandert sind? Oder waren sie das vielleicht sogar immer schon? Gibt es vielleicht auch Unternehmen, die keine Lust haben, mit euch zu kooperieren? Wie ist das Feedback da?
Also bisher ist das Feedback sehr positiv. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben ihre eigenen, Recruitment-Maßnahmen. Da können wir gar nicht mithalten. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unser Ziel ist es eben wirklich familiäre, sichere Veranstaltungen zu konzipieren, zu organisieren, damit Menschen sich begegnen. Das ist das Erste, was wir zur Verfügung stellen wollen. Weil es ist zum Teil für zugewanderte Menschen sehr, sehr schwierig, überhaupt ein Unternehmen anzusprechen. Die Bedingungen sind ein bisschen formeller. Die Zugangsvoraussetzungen sind sehr schwierig für Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen ist. Wir kriegen zum Beispiel das Feedback von Zugewanderten, die in Kolumbien, auf den Philippinen oder in der Türkei Arbeit suchen. Das ist das ist ganz anders. Die gehen dahin, stellen sich vor, arbeiten, fangen direkt an zu arbeiten und dann hopp oder top. In Deutschland ist das Prozedere ganz anders. Man bewirbt sich formell, vielleicht ruft man vorher nochmal an. Es ist alles sehr, ich sage mal, distanziert und unpersönlich. Man begegnet sich nicht sofort auf Augenhöhe. Die Barrieren sind viel zu hoch in Deutschland, um Arbeit zu finden. Und da wird eben mit verschiedenen Maßnahmen, das machen ja auch die Agenturen und das Jobcenter, die haben ja ihre eigenen Maßnahmen, die sehr wirkungsvoll sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben mit unserer Beziehungsarbeit einen Vertrauensvorschuss in Bezug auf unsere Klienten und auf unsere Kundschaft. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann gelingt die Arbeitsmarktintegration aus unserer Erfahrung besser. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn, ich weiß nicht, ob sie schon mal beim Jobcenter waren. Das sind alles Menschen, die im Grunde gar nicht so viel Zeit und Ressourcen haben, um ihren Klienten gegenüber genaue Fragen zu stellen. Also in der Vermittlung ist leider nicht so viel Zeit, dass eben da die Kompetenzen genau eruiert werden können oder festgestellt werden können. Und wir können uns die Zeit nehmen. Natürlich haben wir nicht so wie das Jobcenter so und so über Tausende von Klienten. Wir haben eben weniger Klienten und können uns richtig viel Zeit nehmen für diese.
Vielleicht direkt daran anknüpfend, wie funktioniert oder wie läuft denn eigentlich die Zusammenarbeit mit den Behörden und das in puncto Arbeitsmarktintegration?
Die Zusammenarbeit mit den Behörden läuft richtig gut. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass eben wir eine sehr breite Gruppe von Menschen ansprechen, die zugewandert sind und arbeiten wollen. Und wir haben mit den Kooperationspartnern, mit der Agentur, mit dem Jobcenter oder mit Impuls und anderen großen Qualifizierungsträgern in Hameln, haben wir regelmäßige Treffen und wir haben sogenannte Sprechstunden, die sie bei uns im Büro ableisten. Das heißt, die Menschen müssen nicht erst zu dieser Einrichtung hingehen, sondern sie können bei uns im vertrauten Rahmen mit vertrauten Ansprechpartnern Gespräche führen, intensive, offene Gespräche führen, wenn es um das Thema Arbeitsmarkt geht. Da werden dann zum Beispiel auch so Themen angesprochen, wie ich habe 3 Kinder, die sind alle noch schulpflichtig in der Grundschule. Ich traue mich noch gar nicht zu arbeiten, weil es so viele dynamische Bewegungen gibt in dieser Entwicklung meiner Kinder. Ich möchte noch gar nicht arbeiten, aber ich traue mich das gar nicht dem Jobcenter so gegenüber mitzuteilen. Bei uns in der Beratungsstelle haben sie eben diesen familiären vertrauten Raum, wo sie dann mit dem Kollegen vom Jobcenter oder mit dem Ansprechpartner viel offener und vertrauter reden können. Und das ist, glaube ich, eine große Voraussetzung, weil man eben um die Problematik weiß und dann kann man entsprechend andere Maßnahmen oder andere Ansätze verfolgen.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, die Wünsche und Bedürfnisse von Migranten, die am Arbeitsmarkt integriert werden wollen. Und Fatma hatte das vorhin auch schon angesprochen. Inwiefern oder wie gut kann man auf diese Wünsche, Bedürfnisse, aber vielleicht auch Fähigkeiten, die Migranten mitbringen und am Arbeitsmarkt hier integriert werden wollen, wie gut kann man darauf eingehen? Oder gibt es auch Bedürfnisse, auf die man nicht eingehen kann? Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, selbstverständlich gibt es auch Aspekte, die die nicht akzeptabel sind, sage ich jetzt mal. Aber was halt auch wichtig ist, auch im Rahmen unserer Arbeit, auch mit Kooperationspartnern wie dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit, ist immer das Networking und der Austausch. Und wir versuchen beispielsweise durch solche Plattformen den Austausch zu pflegen und auch zu gucken, dass man eben miteinander ins Gespräch kommt und auch die kleinen Herausforderungen, die eben Menschen mitbringen können, zu erkennen und zu gucken, wie man auf diese Bedarfe reagieren kann. Und ich glaube auch, dass KooperationspartnerInnen, die wir haben im Büro für Integrationsfragen, dass sie sich auch darauf verlassen. Suna hatte eben von Vertrauen und Beziehungsarbeit gesprochen. Und ich hatte auch mal die Rückmeldung bekommen, beispielsweise vom Jobcenter. Da gibt es ein neues Projekt, sage ich mal. Und da hatten sie sich auch auf uns verlassen und gesagt, ihr arbeitet sehr nah an dem Menschen und habt eine ganz enge Vertrauensposition zu diesen Menschen. Könnt ihr denn mal nicht dieses Projekt den Menschen näher bringen? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu erkennen und zu sagen, wir können auch die Bedarfe der Menschen erkennen und gucken, wie können wir ihnen helfen, was können wir ihnen anbieten. Auch im Rahmen unserer offenen Sprechzeit verlassen wir uns da ganz eng auf unsere Vermittlungsberatung zu gucken. Ganz gesondert, ganz diesen Menschen passend angeschnitten. Was für Angebote gibt es hier in Hameln? Was können wir diesen Menschen anbieten, um ihnen Hilfestellung anbieten zu können?
Gibt es eigentlich auch Unterschiede zwischen jungen und älteren Migranten, was zum Beispiel so ihre Fähigkeiten, aber auch Wünsche angeht? Und könnt ihr beide, ihr, die ja auch in zwei unterschiedlichen Generationen beim Integrationsmanagement arbeitet, könnt ihr da gut ansetzen und diese Fähigkeiten und Wünsche durch die Altersdiversität in eurer Abteilung auch entsprechend besser umsetzen vielleicht?
Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was wir in unseren Angeboten und Maßnahmen wirklich widerspiegeln wollen. Wir haben auf der einen Seite erfahrene, berufserfahrene oder auch gesellschaftserfahrene Menschen, Migranten, Zugewanderte. Auf der anderen Seite haben wir eben die Jüngeren, die sich so ein bisschen zum Teil auch nicht wiederfinden in bestimmten Positionen. Und da profitieren wir tatsächlich von der Expertise und Erfahrung. Wir haben zum Beispiel verschiedene Mentorenprojekte oder Patenprojekte, wo eben zugewanderte Senioren, die schon ihr Arbeitsleben hinter sich haben, den Jüngeren etwas beibringen, ihnen vermitteln. Wir haben unterschiedliche Formate, die das bedienen. Und da ist es eben tatsächlich auch so, dass man sozusagen dem Ganzen vertraut. Also die jüngeren zugewanderten Menschen vertrauen den Älteren. Sie wissen, okay, die haben es auch geschafft. Sie haben gearbeitet, sie haben Geld verdient, sie haben vielleicht Karriere gemacht oder sie waren erfolgreich in ihrem Leben, trotz der vielen Herausforderungen, die sie hatten. Die älteren Zugewanderten zum Beispiel, die erzählen das immer. Als wir nach Deutschland gekommen sind, gab es keine Sprachkurse. Mhm. Wir haben direkt 50 Stunden in der Woche gearbeitet. Wir haben in Notunterkünften gewohnt. So wie es jetzt ist, war es früher nicht. Insofern sehen wir das eben auch als Ressource, dass es jetzt bessere Bedingungen gibt. Die sind noch nicht optimal, aber es gibt eben bessere Bedingungen für Zugewanderte und insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Und darauf zu schauen und deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, das ist uns ganz besonders wichtig. Ich habe zum Beispiel von meinen Eltern, die haben selber erzählt, die haben so viel gearbeitet, die sind am Wochenende nach Hause gekommen und hatten überhaupt gar keine Zeit, sich zu regenerieren. Mittlerweile sind die Arbeitnehmerrechte ja generell haben sich weiterentwickelt, aber eben auch für zugewanderte Familien. Beispielsweise gibt es sogenannte Sprachangebote. Es gibt Unternehmen, das hattest du vorhin gefragt, ich wollte da nochmal ein Beispiel nennen. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die sagen, okay, ich stelle meinen Mitarbeiter frei, damit der nochmal 3-4 Stunden in der Woche Deutsch lernt. Mhm. Oder es gibt Mitarbeiter, die stellen extra einen Paten oder einen Mentor zur Verfügung, der dann sozusagen den neu Zugewanderten, der natürlich auch neu in dem Betrieb ist, der so ein Onboarding macht. Es gibt total viele Maßnahmen, die sowohl für Zugewanderte, aber auch für Einheimische gleichgültig sind. Mhm. Und da gibt es wirklich sehr moderne Methoden und Maßnahmen. Und ich finde, dass wir da auch viel mutiger sein können und bestimmte Dinge ausprobieren können.
Meint ihr, dass du, Fatma, vielleicht einfach einen anderen Blick oder eine andere Herangehensweise hast für die Arbeitsmarktintegration von jüngeren Migranten als du, Sunna?
Also ich mache ja auch im Rahmen unserer Arbeit eine Beratung im Kontext von Arbeitsmarktintegration. Und ich kann schon sagen, also Suna hatte ja auch gerade den Punkt angesprochen, Mut. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn viele Jugendliche mit Migrationshintergrund brauchen Mut. Warum brauchen sie Mut? Sie bringen selber schon so viel mit, so viel Potenzial, so viele Fähigkeiten. Viele von ihnen haben sogar schon einen sehr guten Abschluss, haben aber immer die Sorge, passe ich da rein? Kann ich das schaffen? Mhm. Bin ich die richtige Person? Wir hatten heute Morgen auch das Gespräch mit Suna, eine Klientin, die ein Kopftuch trägt. Sie hat selber Innenarchitektur studiert in Hannover und hat sich an diversen Stellen beworben, wurde weder zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, hat noch eine Absage erhalten, ohne dass sie selber ständig nachbohren musste. Und sie ist selber zu der Erkenntnis gekommen, dass sie diese Absagen bekommt, weil sie ein Kopftuch trägt. Mhm. Weil sie eben auch ganz viele andere Personen aus ihrem privaten Umfeld kennt, die sofort auch wenn es nur eine Einladung ist, ja, zu einem Bewerbungsgespräch, einfach nur das Gefühl von einer Zusage, wir haben Interesse an deiner Bewerbung bekommen haben. Und sie selber arbeitet jetzt in einem Einzelhandel und sieht sich da als total überqualifiziert, weil sie eben auch in ihrem Bereich tätig sein möchte und ihre Fähigkeiten mit einbringen möchte. Aber sie spricht immer wieder davon, ob sie denn reinpassen würde eben in diese Arbeitswelt, ob sie mit dem, was sie alles kann, ob sie das einbringen kann, ob sie weniger wert ist als andere Personen. Und das sind so die Fragen, die sich dann auch eben Menschen, die diskriminiert werden, irgendwann auch stellen, weil man dann irgendwann anfängt, die Fehler an sich selber zu suchen. Ja. Und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen, Mut mitzugeben. Wir versuchen, aufzuzeigen, dass man genug ist, egal mit welchem Abschluss. Es muss kein Studiumabschluss sein. Es kann auch jemand sein, der vielleicht in seiner Heimat gar keine Möglichkeiten hat, eine Schulbildung zu genießen. Aber vielleicht bringen sie ja ganz andere Potenziale mit. Und das ist immer so das, was ich vor Augen halten möchte. Ich versuche immer den Menschen, vor allem insbesondere auch Menschen, die in meinem Alter sind, zu zeigen, ey, ich habe es auch geschafft. Ich habe selber auch einen Migrationshintergrund. Meine Eltern haben mir auch nicht in meinem Studium helfen können, weil sie selber einen ganz anderen Bildungsabschluss haben. Aber ich habe es geschafft. Und für mich war es auch nicht einfach. Der Weg war auch mit Hürden und auch mit ganz vielen Diskriminierungserfahrungen geprägt. Aber ich stehe heute hier an diesem Punkt, weil ich eben mutig war und mich niemals fallen lassen habe. Und Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, das ist immer so ein Augenmerk, weil ich glaube wirklich fest daran, dass Menschen nicht irgendwie hilfebedürftig sind, sondern dass Menschen ganz viel mitbringen und einfach diese Stärkung brauchen in ihrer eigenen Selbstwirksamkeit. Und das ist immer das, was wir in unserer Arbeit vor Augen halten möchten. Und das macht auch Suna immer. Also Suna ist wirklich so der Mensch, wenn ihr jemand irgendwie vor dir, also wenn sie jemanden sieht, dann sieht sie immer das Potenzial in den Menschen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute zu uns kommen. Also es kommen wirklich ständig auch insbesondere jüngere Menschen oder auch ältere Leute, die dann kommen und sagen, Suna, wir brauchen deine Unterstützung. Und diese Unterstützung bekommen sie dann auch an richtiger Stelle.
Und mit Blick auf die Menschen, deren Einwanderungsgeschichte vielleicht schon ein oder zwei Generationen zurückliegt. Was hat sich bei Ihnen verändert? Also so die Generation der sogenannten GastarbeiterInnen waren ja klassischerweise häufig in der industriellen Produktion tätig, so wie auch in Hameln, habt ihr ja zu Beginn des Podcasts erzählt. Und später haben sich viele von Ihnen ja aber auch als zum Beispiel ExistenzgründerInnen irgendwo niedergelassen. Häufig, weil sie vielleicht auch auf dem regulären Arbeitsmarkt diskriminiert worden, so wie du es gerade angesprochen hast. Haben ihre Kinder und Enkel inzwischen mehr Möglichkeiten? Wie nehmt ihr das wahr? Haben sie gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt oder gibt es da auch immer noch Schwellen?
Also die Antwort ist gar nicht so einfach, weil ich denke, es haben natürlich viele aus den Erfahrungen ihrer Eltern, der sogenannten Gastarbeiter, gelernt und haben entsprechend nicht als Arbeiter und Arbeitnehmerin ihre Karriere verfolgt, sondern haben tatsächlich eine Ausbildung gemacht, ein Studium gemacht, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das sehen wir eben auch bei uns in der Kommunalverwaltung. Wir haben mittlerweile Menschen mit Zuwanderungshintergrund, die als Verwaltungsassistenten, Verwaltungsangestellte eine Ausbildung gemacht haben. Wir haben Leute, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und klassisch Beamte werden. Also die Beispiele gibt es schon. Und es ist zum Teil auch so, so denke ich auch, es ist auch ganz selbstverständlich, ja, ich gehöre zu dieser Gesellschaft. Natürlich will ich auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Ich möchte auch eine Leitungsposition. Ich möchte eine Führungskraft sein. Ich möchte sowohl als Migrantin als auch als Frau am Tisch, am runden Tisch mitsitzen und mitreden, mitentscheiden können. Es gibt einmal diese Kategorie von Zugewanderten, die tatsächlich das für ganz selbstverständlich halten. Die sagen auch, was soll das mit dieser Geschichte um den Migrationshintergrund? Ich bin Mensch, ich gehöre hier in diese Gesellschaft, das ist mir egal, was die Leute mir für Zuschreibungen geben. Ich will das alles gar nicht. Ich will arbeiten, ich will Geld verdienen, ich will mein Haus bauen, ich will ganz normal in Sportverein gehen, ich will damit nichts zu tun haben. Tatsächlich gibt es eine große Anzahl von Zugewanderten der zweiten, dritten Generation, die völlig selbstverständlich und ganz selbstbewusst sagen, ich gehöre hier zu, ist mir egal, was ihr dazu sagt. Natürlich gibt es auch welche, die sich hier nicht zugehörig fühlen, die aufgrund verschiedener Erfahrungen, insbesondere Diskriminierungserfahrungen, ja, so ein bisschen enttäuscht sind, vielleicht auch verzweifelt sind, die sich eben nicht zugehörig fühlen.
Als Überleitung dazu würde ich von euch wissen wollen, wie wird eure Arbeit eigentlich durch den Rechtsruck in der Gesellschaft beeinflusst, vielleicht auch behindert?
Beeinflusst mit Sicherheit. Natürlich haben wir Menschen bei uns in der Beratung, die ihren Unmut, ihre Sorge, ihren Ärger auch zum Ausdruck bringen, die eben auch fragen, ja, sind wir denn überhaupt sicher in Deutschland? Warum werden wir offen angegangen? Warum werden wir ausgegrenzt? Diese Fragen werden gestellt. Wir selber sind auch ein bisschen überfordert und haben natürlich auch unsere Ängste und Sorgen. Auf der anderen Seite versuchen wir eben durch Maßnahmen und Aktivitäten in der breiten Gesellschaft, in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen darauf, dass wir eben eine vielfältige, bunte Gesellschaft sind und dass es keinen Platz bei uns gibt für Rechtsradikalismus oder für andere Rassismus-Einstellungen, sag ich jetzt mal.
Das heißt, es gibt sowas wie gezielte Maßnahmen, um Diskriminierung und Vorurteile gegenüber Migranten entgegenzuwirken?
Ja, gibt es. Also wir haben regelmäßig im Jahr Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Bei uns in der Stadt Hameln gibt es eine sehr große Fußgängerzone und wir positionieren uns dort, stellen uns dorthin. Wir haben jetzt zum Beispiel im März haben wir die sogenannten internationalen Wochen gegen Rassismus. Das ist ein bundesweites Format, an dem wir uns beteiligen. Und im Rahmen dieser Beteiligung gibt es 5 bis 6 verschiedene Veranstaltungen. Das kann eine Lesung sein. Das kann eine öffentliche Veranstaltung sein. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel, haben wir uns mit einem Stehtisch den ganzen Tag in die Innenstadt gestellt, haben über unsere Angebote berichtet, sind mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Dadurch, dass wir im Team ja auch so eine Vielfalt mitbringen, repräsentieren wir ja auch im Grunde die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, wir stellen uns dahin und sagen den Menschen, guck mal, hier arbeitet eine Russin und eine Ukrainerin zusammen in einem Team und es ist überhaupt kein Problem. Hier arbeitet eine Frau, die einen jesidischen Hintergrund hat und eine Frau, die einen muslimischen Hintergrund hat. Die arbeiten zusammen an Projekten, die bewegen was in der Gesellschaft und es ist eigentlich gar kein Problem. Wovon reden wir hier? Und das eben zu vermitteln mit uns als Person, mit unseren Angeboten und Maßnahmen, das ist, glaube ich, das Echteste und das Authentischste, was man machen kann in der Arbeit mit Menschen.
Welches Feedback bekommt ihr von MigrantInnen für eure Arbeit?
Also im Grunde ist es so, dass viele Klienten und auch im Übrigen Gruppenpartner zu uns kommen und sehr wertschätzen das Feedback uns geben, weil sie eben tatsächlich einen Schritt weiterkommen in ihrem Leben, wenn sie bei uns gewesen sind. Das heißt, wir versuchen ihnen etwas mitzugeben, wo sie dann drauf aufbauen können. Sie gehen dann raus aus der Beratungsstelle und sagen, okay, da war ich, das habe ich gelernt, das habe ich mitgenommen, damit kann ich jetzt weiter was machen in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, ganz niedrigschwellig. Aber für die Menschen, die zu uns kommen, ist das ein sehr, sehr großer Schritt. Es gibt ja diesen Spruch mit der Mondlandung. Für mich persönlich ein kleiner Schritt, aber für die Menschheit ein großer. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Bei uns ist es für die Menschheit vielleicht kein großer Schritt, aber für die Menschen persönlich ist es ein sehr, sehr großer Schritt.
Gibt es besondere Erfolgsgeschichten bei der Integration von Migranten und Geflüchteten in Hameln, die ihr teilen könnt? Habt ihr da gerade ein Beispiel im Kopf?
Ja, wir haben viele gute Beispiele. Wir haben Menschen, wir haben zum Beispiel ein super tolles Beispiel. Wir haben eine junge Frau kennengelernt aus Palästina, die mit ihrer Familie nach Syrien geflüchtet ist und von Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Und die hatte sogar noch einen Zwischenstopp in Schweden eingelegt. Also die hat eine echt extreme Migrationsbiografie hinter sich. Und die Frau hat 5 Kinder und ist irgendwie in ihrem Leben wirklich echt an ihre Grenzen gekommen. Aber ist dann eben bei uns in Hameln gelandet und durch Zufall haben wir sie kennengelernt und haben irgendwie gemerkt, so, boah, die hat so viel Talent, diese Frau. Die ist sowas von resilient, irgendwie so ganz selbstverständlich aufgrund ihrer Migrationsgeschichte, die sie von Palästina über Schweden nach Hameln gemacht hat. Und wir haben relativ schnell viel in ihr entdeckt und haben sie einfach nur gepusht. Sie hat bei uns einen Minijob angetreten, hat uns erst als Sprach- und Kulturmittlerin unterstützt und jetzt hat sie sich selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, was richtig gut läuft. Sie ist in der Kosmetikbranche und wir sind total stolz auf sie. Und jetzt ist sie mit ihrer Arbeit so erfolgreich, aber nicht nur auf unternehmerischer Art, sondern auch auf sozialer Art. Sie gibt so viel anderen Frauen mit, die ihre Kundinnen geworden sind. Sie sagt denen immer wieder, ich habe es geschafft, ich habe trotz meiner sehr, sehr, sehr großen Herausforderung, habe ich es geschafft und ihr könnt es auch schaffen. Und das ist für uns ein sehr, sehr tolles Beispiel, was wir auch immer wieder gerne erzählen, weil das ist unglaublich.
Wie lange dauert es erfahrungsgemäß, bis sich Menschen so in der Gesellschaft wiederfinden?
Das ist unterschiedlich. Das kommt ganz drauf an, wie die Menschen in ihrem Heimatland, aus dem sie nach Deutschland gekommen sind, sozialisiert sind, was für Erfahrungen sie mitbringen, was für Ressourcen sie mitbringen. Ich kann von einer weiteren Person berichten, die ein Kopftuch trägt und die erste Kopftuch tragende Busfahrerin ist in ganz Niedersachsen. Die kommt nämlich aus Hameln und die haben wir in den Arbeitsmarkt vermittelt mit unserer intensiven Beratungs- und Beziehungsarbeit. Da sind wir richtig stolz drauf. Und diese Frau, wieder eine Frau, hat ungefähr 11 Jahre gebraucht von der Ankunft bis zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Und das ist ein richtig gutes Beispiel. 11 Jahre hört sich relativ viel an. Aber sie hat eben auch 3 Kinder bekommen, die alle sehr gute Schüler geworden sind. Sie hat ihren Mann gepusht, eben auch auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und dann ist sie auch irgendwann an Zug gekommen und hat es geschafft. Und genau, das ist vielleicht so ein Beispiel, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, dass das wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum ist und abhängig ist von den persönlichen Konstellationen in ihrem Leben oder in seinem Leben.
Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr unsere Gäste wart. Suna Badisch und Fatma Çelik vom Integrationsbüro der Stadt Hameln.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
Das war das Gespräch mit Suna Badisch und Fatma Çelik. Meine Kollegin Pina Duantekin hat es geführt. Ich bin beeindruckt von der Leidenschaft, mit der Suna und Fatma Menschen unterstützen, die neu in Hameln ankommen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.